herzlich willkommen bei Stimmen der Bildung, dem Podcast für alle, die sich für die Ausbildung zur Lehrperson interessieren. In kurzen, inspirierenden Gesprächen erzählen uns ganz verschiedene Gäste, was Bildung für sie bedeutet. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wohin geht die Schule? Wie entwickelt sich die Bildung insgesamt? Dazu habe ich Lennart Schalk eingeladen. Er ist Prorektor für Forschung und Entwicklung an der PH Schwyz, Leiter des Instituts für Unterrichtsforschung und Fachdidaktik und auch noch Leiter der Forschungsprofessur Fachdidaktik MINT an der PH Schwyz. Lennart, es freut mich sehr, dass du heute da bist. Magst du dich selber kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne, Christian. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Hintergrund ist, dass ich Psychologie studiert habe in Berlin bis 2006, 2007 und danach bin ich in die Schweiz gekommen. Das war tatsächlich ein bisschen zufällig. Meine damalige Chefin in Berlin, wo ich als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, war Elsbeth Stern. Und Elsbeth Stern ist an die ETH Zürich gegangen, um hier die Gymnasiallehrpersonenausbildung damals zu übernehmen und hat Personen gesucht, die mitkommen und Lust haben, eine Dissertation zu schreiben. Und so bin ich dann tatsächlich nach Zürich gekommen und immer stärker auch in die Lehrpersonenbildung reingerutscht. Also mein Diplom in Psychologie war noch sehr grundlagenforschungsmäßig ausgerichtet, drehte sich so um kognitions-neurowissenschaftliche Ansätze zu Sprache und Denken. Und dann ab meiner Dissertation hat das eigentlich angefangen, dass ich mich immer stärker mit dem tatsächlichen Geschehen im Unterricht und in der Schule befasst habe. Habe dann eben an der ETH Zürich meine Dissertation abgeschlossen 2012. Durfte danach weiter bei Elsbeth Stern in dem Team arbeiten, als Postdoc, später Oberassistent und irgendwann musste ich mich auf die Suche begeben nach einer Professur, einer festen Anstellung, so wie das ist in Akademia und bin dann zur PH Schwyz gekommen. Das war nicht ganz zufällig, ich habe tatsächlich während meiner Zeit, als ich an der ETH geforscht habe, schon Lehrveranstaltungen mal gegeben an der Vorläuferinstitution der PH Schwyz, das war damals die PH Zentralschweiz. Es war ein Verbund aus Luzern, Zug und Schwyz. Das hat sich dann aber aufgelöst, das Konkordat. Mittlerweile gibt es nur noch die PH Schwyz, was eine der kleinsten Hochschulen ist, die es in der Schweiz gibt. Wir haben etwa 400 Studierende. Es ist übersichtlich, man kennt sich. Also die Studierenden kennen alle Mitarbeitenden und umgekehrt. Man kann wenig entkommen. Aber es hat einen ganz großen Vorteil. Und das ist auch der Grund, warum ich da sehr gerne arbeite. Diese Kleinheit, dass wir extrem schnell und agil entscheiden können, Anpassungen vornehmen können und so weiter.
Das klingt gut. Und ihr habt, glaube ich, auch eine super schöne Sicht auf die Berge dort.
Wir sind direkt unterhalb der Rigi.
Sehr schön. Das klingt traumhaft.
Falls man mal nach Goldau fährt. Viele fahren da einfach durch den Bahnhof Art. Goldau heißt der Bahnhof ja, liegt in der Stadt Goldau. Und die meisten fahren einfach durch, wenn sie in Richtung Tessin gehen oder nach Italien.
Ja. Es freut mich, dass du heute hier bist, weil du bist einer der Gäste, die extrem belesen sind und extrem viel wissen und sich mit ganz viel auseinandersetzen. Ich mag es immer, mich mit dir zu unterhalten. Du bist auch, glaube ich, bildungspolitisch immer auf dem Laufenden. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mich mit Bildungspolitik beschäftige, da gibt es so ein paar Megatrends. Also, dass wir jetzt mehr Richtung Kompetenzorientierung hinwollen, dass künstliche Intelligenz immer mehr ein Thema ist, soziale Medien, Digitalisierung, alles, was mit Computern zu tun hat, Technik, aber auch so psychische Gesundheit, Resilienz. Das meine ich mit so diesen Megatrends. Mhm. Über manche haben wir auch schon in einigen Folgen von Stimmen der Bildung gesprochen. Siehst du da ähnliche Trends? Wohin geht die Schule? Oder gibt es da andere, die ich jetzt vergessen habe?
Ich glaube, du hast schon die wichtige, große Trends angesprochen, die es gibt und die sich auf die Bildung auswirken. So würde ich das, ich würde das immer so ganz allgemein sehen. Und eine Bildung ist dann ein Teil der Gesellschaft. Also eigentlich sind das Trends, die sich auf die Gesellschaft auswirken. Und Bildung ist so ein Teil, der das immer reflektieren muss, mit Problemstellungen konfrontiert wird oder ist, die eigentlich oft gesellschaftliche Probleme sind, wo die Schule oder auch das Studium das gar nicht direkt lösen kann. Aber es gibt immer den Anspruch an die Schule, da auch beizutragen. Und das ist auch richtig und wichtig, dass es diesen Anspruch gibt. Also weil Schule ist ja ein ganz breites gesellschaftliches Unterfangen, was es gibt, in dem man versucht, Menschen auf die Zukunft vorzubereiten, was schwierig ist, weil die Zukunft nicht bekannt ist. Mhm. Es gibt verschiedene Zukünfte vermutlich und wie genau sich das entwickelt, weiß man nicht. Da sind ja die letzten Jahre ein gutes Beispiel dafür, wie schnell das Aufkommen von bestimmten technischen Tools wie Large Language Models oder generativen Maschinenlernsystemen, manchmal zusammengefasst unter dem aus meiner Sicht etwas unglücklichen, zu breiten Begriff KI, Einfluss nehmen. Und du hast diese Trends angesprochen. Ich glaube, ein Trend, der noch ganz relevant ist, ist der Trend zur zunehmenden Individualisierung. Mhm. Den gibt es in der Gesellschaft und der stellt sich auch in großen Ansprüchen in der Schule. Also, dass man immer stärker differenzierte Instruktionen erwartet, ein Unterricht, der alle Kinder ernst nimmt, was natürlich absolut richtig ist, aber gar nicht so einfach umsetzbar ist. Und die Konzepte, wie man sowas umsetzt, sind auch noch nicht so weit entwickelt und erforscht, dass man sicher sagen könnte, was gut funktioniert. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Trend in der Bildungslandschaft, eng gekoppelt auch mit digitalen Phänomenen und der Digitalität der Gesellschaft.
Ja, ah ja, super spannend, guter Punkt. Du hast auch die Zukunft, du hast auch angesprochen, dass wir die Menschen auf die Zukunft vorbereiten müssen. Wie kriegen wir das hin? Wie machen wir die Bildung zukunftsfähig, dass Menschen das, was sie jetzt mit 18 bis 20 lernen, auch noch mit 50 vielleicht nutzen können oder sich da weiterentwickeln, weiterbilden können?
Also eine ganz wichtige und gleichzeitig sehr schwierige Frage. Also ich muss vielleicht auch ein bisschen vorausschicken. Ich betreibe ja eigene Forschung immer noch, bin gleichzeitig aber auch Mitglied der Hochschulleitung. Deshalb musste ich so über die Zeit meinen Blick etwas weiten. Also ich schaue nicht nur auf Forschung, sondern auch, wie setzt sich das um in der Ausbildung? Wie wird das in Weiterbildungen genutzt bei Lehrpersonen? Und da merkt man dann ganz schnell, es ist schwierig zu sagen, was genau man jetzt tun müsste. Mhm. Es gibt immer die Ansprüche, die gestellt werden, zum Beispiel, dass gewisse Fächer gefordert werden, die ganz wichtig sind oder bestimmte Schwerpunktsetzungen gefordert sind. Und ganz genau weiß man das nicht. Also ich kann so aus meine persönliche Einschätzung ist tatsächlich, ohne dass das jetzt immer alles forschungsmäßig genau abgesichert ist, ich bin recht überzeugt davon, dass die Grundkompetenzen, so wie sie definiert sind im Lehrplan 21, Bestand haben werden. Also man braucht grundsätzliche Fähigkeiten in der Sprache, in der Nutzung von Sprache, in der Mathematik, im mathematischen Modellieren und Problemlösen und auch Grundkonzepte in den Naturwissenschaften, um die Welt zu verstehen und auch in den Gesellschaftswissenschaften, um die komplexen Ereignisse halbwegs fassbar und verstehbar zu machen. Und wahrscheinlich, wenn man dann davon ausgeht, dass man sagt, die Welt ist komplex, es ist ein komplexes System und Schule ist Teil dieses komplexen Systems, dann muss ein Teil dessen, was die Schule erreichen will, eine Vorbereitung auf den Umgang mit Komplexität sein.
Mhm, ja.
Und das ist angelegt in gewissen Rahmen für die Volksschule, für das Gymnasium, also wie der Lehrplan 21 zum Beispiel. Die drücken es vielleicht nicht immer ganz so explizit aus, aber was sich ja schon geändert hat im Vergleich zu früheren Lehrplänen, ist eine stärkere Gewichtung von überfachlichen Kompetenzen. Zum Beispiel, also Lehrplan 21 definiert ja so personale, soziale und methodische Kompetenzen, die querliegen zu Fächern, aber auch transferierbar sein sollen auf zukünftige Situationen, weil man davon ausgeht, es wird wichtig sein, mit Menschen zusammenzuarbeiten, es wird sich wichtig sein, sich selbst zu steuern und reflektiert vorgehen zu können und auch bestimmte methodische Ansätze zu verfolgen, wenn man mit neuen Problemen konfrontiert sein wird, welche das auch immer sind. Das heißt ja nie, dass das dann die perfekten Ansätze sind, aber sie helfen wahrscheinlich, sich dem langsam anzunähern. Ein Kollege von mir, mit dem ich zusammenarbeite, nennt das manchmal sich emporirren. Also man versucht und entwickelt weiter.
Und nähert das sich an quasi, oder? Emporirren, aber man kommt näher an das Ziel.
Ja, ja. Ja, man hat vielleicht die besten Möglichkeiten kennengelernt, wie man etwas angehen kann.
Ja.
Das heißt nicht, dass sie für das neue Problem, vor dem man steht, dann perfekt sind. Aber man kann anfangen, sich damit zu beschäftigen.
Ja,
So ist ja Wissenschaft auch. Also Wissenschaft ist ja immer einerseits inhaltlicher Erkenntnisgewinn und andererseits auch methodische Weiterentwicklung. Weil man feststellt, bestimmte Dinge muss man anders erfassen, um sie messbar zu machen und Schlüsse ziehen zu können und sie kontrolliert zu untersuchen. Also es geht immer so in beide Richtungen. Mhm. Und das wird schon in der Schule angelegt. Also das darf man nicht vergessen, dass ja alle, wenn die Schweiz ein sehr innovatives Land ist, was sie ja sind, anhand der Patente gezählt oder so, alle diese Personen sind ja durch die Schule gegangen. Durch die Volksschule. Also so schlecht kann es dann nicht sein. Manchmal gibt es ja starke Kritik so an der Schule, aber im Großen und Ganzen sehe ich das schon als ein relativ robustes System, was es in der Schweiz gibt, das auch einen guten Output hat. Also bis zu den ganz international sehr renommierten Institutionen wie ETH und EPFL.
Sehr schöne Worte. Gleichzeitig haben wir im Schweizer Bildungssystem einiges, was vielleicht noch anders laufen könnte. Also du hast die Grundkompetenzen angesprochen, wie Sprache, Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich habe mal da recherchiert. Ich komme aus Deutschland, da ist es noch auch ein Riesenproblem. In der Schweiz ist es so, dass ungefähr 800.000 Menschen Schwierigkeiten haben, Schreiben und Lesen zu können und 40.000 Jugendliche keinen Abschluss haben. Würdest du sagen, das ist ein Problem der Leistungsorientierung des Schulsystems. Kann die Gesellschaft sich sowas noch leisten, dass manche Menschen eben ohne Schulabschluss auch mit wenig Perspektiven dann in die Zukunft entlassen werden? Oder was könnte die Schule hier noch vielleicht ein bisschen besser machen? Du hast sehr schön gelobt, wie das Schulsystem funktioniert. Was könnte man da noch auf der anderen Seite verbessern?
Ich habe gelobt und gleichzeitig muss man, wenn man diese Daten sich anschaut, auch Kritik üben. Ja. Aber das ist nicht ganz einfach zu sagen, wo die Kritik dann genau, also wo man damit umgeht sozusagen, wie man das lösen kann. Und also ich sage das deshalb, weil solche Ergebnisse kommen ja aus großen Vergleichsstudien heraus, die darauf ausgelegt sind, Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen zu messen. Also wenn man PISA-Studien nimmt, die kümmern sich ja nicht direkt um das, was im Unterricht passiert, sondern messen auf einer sehr breiten Ebene, was kommt aus diesem System raus, wenn man bei PISA 15-Jährige anschaut. Und dass man dort dann findet, dass tatsächlich ein relativ großer Prozentsatz, was auch immer das genau ist, irgendwas zwischen 10% und 25% wahrscheinlich, wirklich grundlegende Kompetenzen beim Lesen und Rechnen nicht aufgebaut hat, ist das problematisch. Mhm. Weil das sind eigentlich die Grundkompetenzen, die definiert sind nach dem Lehrplan 21, die zu einer bestimmten Zeit erreicht sein sollten. Und irgendwie rutschen dann doch viele Personen dran vorbei oder entwickeln so Strategien in der Schule, dass sie da dran vorbeikommen. Und ich glaube, das wird eine zukünftige Aufgabe sein, genau zu beobachten einerseits, wie entwickeln sich Leistungen, so auf so einem ganz allgemeinen Level. Und daraus dann weitere Forschungsprojekte, glaube ich, ist da notwendig abzuleiten, um zu gucken, wie kann man sowas verbessern. Also man könnte sich ja schon vorstellen, dass viele so kontinuierlich laufende Assessment-Systeme, zum Beispiel wird in der Schweiz in relativ vielen Kantonen Mindsteps eingesetzt, dass man solche Daten durchaus als Hinweis nehmen könnte, bei welchen Kindern muss man eigentlich genauer hinschauen. Ja. Und das würde dann die diagnostische Kompetenz der Lehrperson, die ja auch sehr hoch ist, ergänzen. Mhm. Aber Lehrpersonen müssen auch einen etwas anderen Blick auf Kinder oder die Lernenden haben, als es solche großen Testsysteme einnehmen. Also Lehrpersonen müssen ja fördern und eben das Individuum weiterentwickeln. Das Ziel von Schule ist immer individuelle Kompetenz und Wissensentwicklung. Und Lehrpersonen müssen da unterstützen und auch positiv mit den Schülerinnen und Schülern umgehen. Und nicht immer nur sagen, das ist schlecht. Aber es sollte nicht so sein, dass so viele Leute wirklich grundlegende Dinge nicht können. Ich habe mir mal die PISA-Aufgaben angeschaut, die verwendet werden, die dann nicht gelöst werden können. Und wenn man sich die anschaut, merkt man, das ist hochgradig problematisch, solche Aufgaben nicht lösen zu können. Das sind sehr basale Aufgaben, die sind relativ nahe an dem Leben, glaube ich, von Menschen mittlerweile gestellt. Also man sieht zum Beispiel Chatverläufe und dann kommt eine Nachricht zwischendrin, die gar nichts mit der eigentlichen Diskussion zu tun hat und man soll diese herausfinden. Und das sind schon Dinge, die im täglichen Leben auch eine große Rolle spielen, dass man sortieren kann, welche Information ist relevant, welche ist nicht relevant, und daran scheitern viele.
Und der Ansatz, den du angesprochen hast mit der Forschung und dem genaueren Hinschauen, das passt ja auch zu diesem Trend, den du genannt hast mit den Individualisierungen, dass man stärker vielleicht individuell dann fördern kann, wenn man die Daten dazu hat und weiß, was dann effektive.
Ja, man muss dann natürlich sehr genau herausfinden, woran das liegt. Also dass, dass Personen schlechte Kompetenzen im Lesen, Schreiben, Rechnen haben, kann ja an ganz vielen Gründen liegen. Also es können irgendwelche Dispositionen der Personen sein, aber es kann auch einfach schlechter Unterricht gewesen sein. Also es gibt viele Gründe, und die muss man dann genau eruieren für den einzelnen Fall, um da dann eben gut zu fördern. Und ich glaube gleichzeitig, das ist auch noch wichtig, ist es nicht so, dass man überall Kompetenzabfälle beobachtet, wie man das vielleicht sagen könnte, oder Leistungsabbau. Zum Beispiel scheint es ja so zu sein, dass die Kompetenzen im Englischen eher hochgehen.
Okay,
ja. Also in Deutsch und Mathematik gehen sie eher runter. In vielen anderen Fächern ist es gar nicht möglich, Kompetenzen so zu messen, wie das mit den großen Vergleichsstudien gemacht wird. Deshalb hat man immer nur einen bestimmten Ausschnitt. Es ist ein Ausschnitt auf wichtige Kompetenzen, weil die eine Rolle spielen auch in vielen anderen Fächern. Aber man muss sich dem bewusst sein, dass zum Beispiel die überfachlichen Kompetenzen, die einen großen Stellenwert haben, extrem schwer messbar sind in solchen Studien. PISA hat das, glaube ich, mal versucht bei kooperativen Fähigkeiten. Aber das war schon sehr weit weg, meines Erachtens, von dem, wie reale Kooperationen dann ablaufen. Und deshalb hat man immer nur so einen ganz bestimmten Blick auf das, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und das wird dann auch sehr hochgehoben. Ja. Und gleichzeitig sind die Ansprüche an Kinder heute sehr divers. Und sie können, glaube ich, viele Dinge, die ich früher in der Schulzeit nicht konnte. Einfach dadurch, dass so viele digitale Tools zur Verfügung stehen, die Vor- und Nachteile haben. Aber damit können Kinder mittlerweile gut umgehen und in vielen Fällen besser als viele Erwachsene.
Ja. Sehr schön. Ja, da hast du quasi schon eine Frage vorweggenommen, die mich auch beschäftigt und die uns auch, glaube ich, in der Vorbereitung zu diesem Podcast-Gespräch interessiert hat. Manchmal klagen ja, sage ich mal, die höheren Einrichtungen darüber, dass die neuen Zugänge vielleicht nicht mehr das können, was früher ihre Jahrgänge konnten. Mhm. Und da wäre meine Frage, würdest du sagen, Schüler können heutzutage mehr oder weniger oder einfach was anderes als früher?
Ja, das ist eben schwierig zu beantworten, ausgehend von dem, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube schon, dass man Menschen lernen immer. Mhm. Also ich bin ja Lernpsychologe und die Frage ist eigentlich, also was lernen sie? Und man beschwert sich typischerweise darüber als Lehrperson oder die Gesellschaft, dass sie eben nicht die Lernziele, die vorgegeben wurden, lernen oder sich nicht genau mit den Inhalten beschäftigen. Aber in jeder Unterrichtsstunde lernen Kinder relativ viel. Und wenn das sowas ist, wie dass sie sich darüber wundern, was die Lehrperson für Kleidung anhatte oder sowas, und das erinnern sie danach. Das ist für mich als Lernpsychologe durchaus eine Lernleistung. Mhm. Sie ist einfach nicht auf das Ziel ausgerichtet, was man da hat. Und ich glaube schon, dass die Ansprüche steigen an Bildung. Das liegt auch an den technologischen Entwicklungen. Ich gehe davon aus, dass man für die sinnvolle Nutzung von Large Language Models und so weiter eine sehr hohe Kompetenz braucht. Sonst führt das zu sehr viel oberflächlichen Scheinverständnis. Mhm. Und das heißt, also manche sagen, ja, jetzt wird das ja alles einfacher zu schreiben und so weiter, aber alle, die sich mal ausführlicher mit Large Language Models beschäftigen, stellen das ja fest, also oberflächlich klingt vieles sehr gut. Und sobald man etwas drüber nachdenkt oder auch Kohärenz über längere Texte versucht zu erkennen, scheitert man. Die ist nämlich nicht vorhanden in ganz vielen Fällen.
Ja. Und dann ist es wieder das, was du angesprochen hast mit dem Chat-Beispiel, dass man die Informationen, die relevant sind, rausfiltern können muss eigentlich.
Ja, und dass man über sein eigenes Denken reflektiert. Was passiert da? Was will ich eigentlich rausfinden in diesen Situationen? Mhm. Und über so ein... Es braucht so eine gewisse Zielklarheit dann schlussendlich im Unterricht, damit die Schülerinnen und Schüler auch wissen, warum bestimmte Inhalte eigentlich behandelt werden und andere vielleicht auch eher nicht.
Da sind wir schon so bei überfachlichen Kompetenzen. Die hast du auch schon angesprochen. Man wird in der Zukunft mit Menschen arbeiten müssen. Man wird sich selber reflektieren müssen. Es gibt da einen Ansatz, der ist so parallel zu den Sustainable Development Goals irgendwie entwickelt worden aus, glaube ich, Skandinavien. Und der nennt sich Inner Development Goals, wo es darum geht, welche Sozialkompetenzen brauchen wir in der Zukunft, wie werden wir zwischenmenschlich besser. Kennst du den? Was hältst du von dem Ansatz?
Ja, ich kenne den Ansatz tatsächlich, weil ich gerade mit einem Kollegen schon seit langer Zeit zusammenarbeite. Also viel kann ich darüber nicht verraten, weil wir auch noch nicht so weit sind, aber wir versuchen, einen Artikel zu schreiben, wo wir verschiedene Entwicklungen zusammennehmen, um ganz auf einer ganz groben Ebene zu beschreiben, was eigentlich Lehrpersonen tun.
Ja.
Und wie sie sinnvoll handeln können. Und da gehen wir davon aus, dass eben tatsächlich auch diese Inner Developmental Goals eine Rolle spielen. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob man immer noch mal wieder ein neues Sortierschema braucht, was diese Inner Developmental Goals aufmachen. Das sind, glaube ich, also 5 grobe Kategorien mit jeweils 5 Unterbegriffen. Die findet man aber auch in ganz vielen schon bestehenden Systemen. Tatsächlich gibt es eine ganz hohe Ähnlichkeit zu den überfachlichen Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 definiert sind. Ich glaube, es ist nicht ganz alles enthalten von den Inner Developmental Goals. Aber es ist sehr viel im Lehrplan schon aufgenommen oder wurde vorgespurt oder so. Da waren doch ein paar Leute wohl dabei, die sich damals schon sehr ausführlich Gedanken gemacht haben in so eine Richtung. Und ich glaube, die sind schon wichtig, sich die zu vergegenwärtigen, weil das sind eben Ansprüche, die schlussendlich an Personen gestellt werden, die aus Bildungssystemen rauskommen und in den Arbeitsmarkt eintreten, dass man bestimmte Erwartungen an sie hat, was sie können müssen. Und die verschieben sich so ein bisschen von sehr fachlichen Inhalten zu diesen persönlichen, sozialen Kompetenzen, wie man in Teams zusammenarbeitet, wo ganz unterschiedliche Expertisen zusammenkommen. Und wenn wir das dann, also was mein Kollege und ich dann versuchen zu machen, ist, dass eigentlich diese Ansätze auf Expertiseforschung zu beziehen. Mhm. Es gibt so den alten, kommt ursprünglich aus Japan, Ansatz, der nennt sich adaptive Expertise, dass das ist, was Lehrpersonen eigentlich können müssen. Sie kommen in einen Unterricht, das ist eine schwer vorhersehbare Situation, nicht hundertprozentig planbar und sie müssen sehr ad hoc entscheiden, ist das jetzt eigentlich passend, was ich geplant habe? Auch die Form des Unterrichts, ist es passend oder muss ich das schnell adaptieren? Deshalb brauchen Lehrpersonen so eine Art Werkzeugkasten aus Unterrichtsmethoden, Vorgehensweisen, die sie kompetent einsetzen können. Und das ist adaptive Expertise, dazwischen auswählen zu können. Mhm. Gleichzeitig kann man nicht immer nur adaptiv sein, sondern man muss auch Routinen entwickeln. Und das ergibt sich durch Übung. Das macht ihr, glaube ich, hier auch mit euren Studierenden, wie lernt man in bestimmten Unterrichtssituationen zu reagieren und so weiter, weil sonst wäre man immer völlig überfordert, wenn man nicht auch Routinen hätte. Aber die spielen auf eine komplexe Art und Weise zusammen, so Routinen und adaptive Expertise. Und wir gehen dann davon aus, dass eigentlich es dann noch so eine Form der reflexiven Expertise gibt, die beiden Routine-Expertisen und die adaptiven Expertisen so verknüpft, dass man sich entwickeln kann.
Mega spannend.
Und das führt aber dazu, und das ist vielleicht ein anderer Megatrend, den wir vorhin noch vergessen haben, dass vieles in so ein lebenslanges Lernen geht.
Ja.
Weil die Entwicklungen eben so schnell sind, also die Beispiele der letzten Jahre sind das perfekte Beispiel dafür. Es kommen neue Technologien auf. Schülerinnen und Schüler sind sehr schnell da drin, die zu nutzen und sie gut zu nutzen. Schlau zu nutzen. Und oftmals sind da Lehrpersonen ein bisschen langsamer. Und das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie dann langsamer sind, sondern sie müssen auch ganz viel gleichzeitig betrachten. Aber es ändert sich das Material sozusagen, mit dem sie arbeiten oder mit dem sie konfrontiert sind. Und das erfordert Weiterbildung, sich damit auseinandersetzen, neue Wege auszuprobieren.
Das finde ich gut als Stichwort. Und der Artikel, den ihr da schreibt, der klingt mega spannend. Wenn der dann publiziert ist, verlinken wir den gerne auch bei dem Podcast.
Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, wie immer bei solchen Sachen. Es ist so ein bisschen so ein Nebenher-Hobby. Also wir sind von unterschiedlichen Hochschulen und haben irgendwann mal angefangen, uns darüber zu unterhalten. Fanden das produktiv und spannend. Aber man kommt bei sowas auch schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Und wir wollen es eigentlich relativ präzise dann irgendwann halten.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube, solche Beschreibungen sind sehr wichtig. Also wir sind ja über die Inner Developmental Goals darauf gekommen, Und ich finde schon, das, was die Forschung sehr gut leisten kann und auch schon leistet, ist halt so gewisse Modelle, Systeme, Blickweisen auf die Welt zu eröffnen, die helfen und die auch die Komplexität fassbar machen. Man kann das so ein bisschen sortieren.
Dann vielleicht so noch als Abschlussfrage inhaltlich deine persönliche Einschätzung über das Schweizer Bildungssystem. Du bist auch mit dem deutschen Bildungssystem groß geworden, kennst dich jetzt aber beruflich sehr gut mit dem Schweizer Bildungssystem aus. Wenn ich immer mehr diese Grafiken anschaue, dann finde ich das total kompliziert. Findest du, das ist noch zukunftsfähig? Kann man das vereinfachen? Wie würdest du es einschätzen?
Also ich glaube, einerseits ist es so, wie die Schweiz nun mal ist, wie das Bildungssystem hier ist. Wir haben viele Kantone und die Bildungshoheit liegt typischerweise zumindest in der Volksschule innerhalb der Kantone. Und da gibt es dann nicht nur Unterschiede zwischen Kantonen, sondern auch innerhalb der Kantone gibt es starke Unterschiede zwischen den Gemeinden. Ich glaube, ein Vorteil in der Schweiz ist, dass viele Schulen relativ autonom auch Dinge ausprobieren dürfen. Also mit dem Amt für Volksschule im Kanton Schwyz, mit dem ich manchmal zu tun habe, die drücken das eigentlich doch relativ klar aus. Sie geben zwar bestimmte Richtlinien vor, aber man kann darin, innerhalb dieser Richtlinien kann man schon sehr unterschiedliche Formen von Schulen etablieren. Und ich glaube, das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil innerhalb der Schweiz im Vergleich zu sehr zentralisierten Systemen, die viel träger wären in der Reaktion auf etwas. Und ich glaube, so gibt es oft mal Schulen, die vorpreschen, ausprobieren. Andere sind etwas langsamer, aber auch aus guten Gründen. Ich glaube nicht, dass Schule immer sich nach jedem Wind richten sollte. Kann Schule auch nicht. Das würde es völlig überfordern. Aber es muss offen sein für Entwicklung. Und ich glaube, dass diese kantonalen Strukturen mit den Nachteilen, die damit einhergehen, schwierige Koordination und so weiter, durchaus auch eine gewisse Robustheit in sowas Unsicheres reinbringt. Aber das ist eine sehr persönliche Einschätzung. Aber auch gepaart mit einer Erfahrung, so die ich über die letzten Jahre machen durfte, in der ich doch viele Schulleitungen kennengelernt habe und gesehen habe, wie engagiert die arbeiten und welche auch spannenden Ideen und neue Ansätze sie selbstständig entwickeln. Ich glaube, manchmal könnte man das noch mehr mit Forschung und Entwicklung verknüpfen, aber da ist dann tatsächlich auch eher die Frage, dass so viel Geld für die Forschung im Bildungsbereich gar nicht zur Verfügung steht in der Schweiz. Das ist halt anders als in der Medikamentenentwicklung oder so, wo es sehr geordnete Zyklen gibt, wann geht man mit bestimmten Ergebnissen weiter und so. Solche Formen sind in der Schule kaum umsetzbar und auch oft ethisch nicht vertretbar. Und dann braucht man andere Formen, wie man das strukturiert entwickelt. Das tun viele Schulen, aber ich glaube, man könnte es manchmal noch ein bisschen stärker zusammenbringen mit der Forschung.
Danke für deine Einschätzung. Wir haben bei dem Podcast auch noch ein spezielles Feature, und zwar so eine Glücksratfrage mit Glücksratfragen aus dem privaten Bereich. Du darfst da mal drehen, indem du hier in die Mitte tippst. Genau. Und die Frage, die aufkommt, ist: Was war ein Highlight der letzten Woche in deiner Tätigkeit, zum Beispiel an der PH als Prorektor?
Und tatsächlich ein Highlight, ich weiß, das ist wahrscheinlich für viele jetzt relativ uninteressant, aber als Mitglied der Hochschulleitung bin ich auch Teil davon, dass wir so Akkreditierungsprozesse durchlaufen. Und im Moment ist so die Phase in der Schweiz, wo die großen Institutionen eigentlich in der Reakkreditierung stecken. Also es wird das Qualitätsmanagementsystem von Hochschulen angeschaut. Und wir hatten jetzt die Vor-Ort-Visite, so heißt das bei der Reakkreditierung. Das ist relativ der Abschluss von dem Verfahren. Danach wird noch ein Bericht geschrieben von der Akkreditierungskommission. Und das ist tatsächlich bei uns, glaube ich, sehr gut gelaufen. Wir haben noch nicht das finale Ergebnis, aber es ist gut gelaufen aus unserem Gefühl heraus. Und das war eine ganz schöne Erfahrung, weil wir eben als kleine Institution so sind, dass wirklich fast alle Mitarbeitenden da mitziehen. Und das macht was mit einer Institution. Sie entwickelt sich dadurch stark. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu großen Institutionen, wo dann immer ganz bestimmte Gruppen nur da drin sind. Bei uns haben alle viele Hüte auf, so sagt man das immer. Oder aus der Forschungsabteilung zum Beispiel unterrichten mittlerweile alle auch in der Ausbildung. Viele sind Primarschullehrpersonen oder andere Lehrpersonen und so weiter. Und das verknüpft sich dann ganz schön in solchen Verfahren manchmal, die sonst jetzt nicht das spannendste Geschäft sind, würde ich mal so behaupten, außer für unseren Qualitätsmanagement-Verantwortlichen, der das super spannend findet. Aber sie geben ganz tolle Ansätze für Entwicklung. Und das war innerhalb der PH Schwyz ein großer Schritt.
Ja, Glückwunsch. Ja, klingt super. Cool. Ja, vielen Dank. Ich versuche mal ein bisschen die Folge zusammenzufassen. Also wir kamen ausgehend von, wie kriegen wir Menschen für die Zukunft vorbereitet innerhalb von 10 bis 12 Jahren Schulzeit auf eine Zukunft, die sich so rasch entwickelt durch Technologie. Was können wir da in der Schule machen? Du hast ganz recht gesagt, das ist eigentlich schwierig zu sagen. Man weiß nicht wirklich, was passiert in Zukunft, aber es wird Grundkompetenzen brauchen in sprachlicher Form, in der mathematischen Form, mathematisches Modellieren, Problemlösen und auch, wie man die Welt versteht, naturwissenschaftlich und geistesgesellschaftswissenschaftlich, dass wir junge Menschen auf den Umgang mit Komplexität vorbereiten können. Und dann haben wir über Trends gesprochen, da hast du auch gesagt, zwei Trends, die in meiner Aufzählung noch gefehlt haben, ist einerseits diese mehr Fokus auf die Individualisierung, individuelles Lernen, individuelle Unterstützung und differenzierte Instruktion und eben auch vorbereiten, dass Lernen lebenslang ablaufen wird bis ins hohe Alter. Genau, dann erinnere ich mich an eine super schöne Analogie, dieses Emporirren, hast du es genannt, von einem Kollegen von dir, wo wir uns eben an Zukunftsprobleme erstmal annähern können, aber wir kommen dem Schritt näher. Es ist nicht eine Irrung im Irrgarten ohne irgendein Ziel, sondern wir kommen näher. Und dass wir auch weiter, ja, was wir zum Beispiel Lehrpersonen weiterbilden und uns selber auch weiterbilden. Ein, zwei, drei Kompetenzen, die so übergeordnet noch waren, wir werden in Zukunft immer auch mit Menschen zusammenarbeiten. Wir müssen uns selber reflektieren, selber steuern und Informationen auswählen. Das ist, glaube ich, bei mir noch geblieben. Und am Ende bist du dann nochmal auf die adaptive Expertise eingegangen, die Lehrpersonen dann ganz stark brauchen, neben der Routine, dass sie auswählen können, was ist jetzt aus meinem Werkzeugkasten, fand ich auch eine schöne Analogie, das Werkzeug, mit dem wir jetzt am besten weiterfahren. Und vielleicht ist das fürs ganze Leben eine Analogie, dass man Werkzeuge hat, Methoden hat und dann auswählt, welche man davon verwenden soll. Super. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke für das Gespräch.